Titus. Kommt nach dem zweiten Timotheus. Gesundheit. Läuft schon? Ja. Titus ist der zweite, von dem Paulus sagt, er ist sein wahres Kind im Glauben. So ein Titus und Timotheus. So ein tolle Leute. Sind aber total unterschiedlich aufgewachsen. Timotheus ist gläubig aufgewachsen. Das wissen wir, der hat von der Oma das Gottes Wort gelehrt bekommen und so. Und die waren echt tolle Familie, richtig unterwegs. Paulus hat da oft entspannt und sich erholt. Kann sich gut aus in Gottes Wort, ne, und hat aber gesagt, so, Gott, dir folge ich nach, egal was es kostet. Ich möchte, lieb dich so, wie du bist, ich nehme dich so, wie du bist, ich predige dich so, wie du es gegeben hast. So. Und Gott konnte Timotheus echt stark benutzen, sogar im jungen Alter schon. Ein Mann voller Weisheit und Erkenntnis, voller Heiligen Geist. Jemand, auf den Paulus sich verlassen konnte. Ne? Weil Paulus, seine Mission war nicht, eine große Gemeinde aufzubauen, wo die Leute Kinder kriegen und die Kinder dann Enkel kriegen, sondern Paulus war, seine Mission war, das Feld zu bestellen, einen Grund zu legen und dann weiterzuziehen, um mehr zu bauen, ein Zeltemacher halt, ne? Auch im Geistlichen vielleicht, so im Christlichen. Ist aufgebrochen, hat angefangen, das Zelt zu bauen und wenn es dann stand, ist er gegangen. Ja. Aber manchmal war es halt so, dass Gott ihm weitergeschickt hat und dass er noch nicht fertig war, dass die Gemeinde noch nicht sicher war, noch keine Ältesten da waren oder ein Pastor, ein Hirte, der aufpasst, dass die Gemeinde gesund wächst und dann hat er immer Leute hingeschickt, ne? So wie Lukas oder wie Titus oder Timotheus und die waren dann Pastoren dort, so einfach nur ein Hirte, ne? Und Titus ist ganz anders, ist ein Grieche. Ist ein Heide, ne, ist zum Glauben gekommen, im Dienst von Paulus und Paulus hat ihn gelehrt. Und auch Titus war anscheinend ein echt gottesfürchtiger Mann, so der sich ausgestreckt hat nach dem, was der Schöpfer gibt. Ne, und ist gefolgt, hat gedient und ist gereift und wurde dann von Paulus eingesetzt in die Gemeinde hier, wo auch immer das ist. Ich habe es heute gelesen irgendwo, aber ich habe es vergessen. Sorry, könnt ihr selber googeln. Aber jedenfalls ist es schreibt Paulus hier einen Brief an Titus, heißt es eigentlich im Griechischen. Also es ist ein Brief von einem Hirten zu einem Hirten, um ihn zu ermutigen in seinem Dienst, in dem er steht. Und Titus hatte echt viel Einfluss in der Urgemeinde. Allein im Neuen Testament, ja. Im Neuen Testament kommt er 13 Mal vor, namentlich. Das ist schon für die paar Briefe ordentlich. Ne? Also die Gemeinden kannten ihn. Also lass uns mal lesen. Titus 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat, zu seiner Zeit, aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade dir und Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unseres Retters. Lange Einleitung. Ist mal wieder genau das gleiche Problem, wie wir es jetzt im Judasbrief hatten und im zweiten Korintherbrief. Da haben sich Juden eingeschlichen, Gemeinde, die die Christenheit zurückbringen wollten zum mosaischen Gesetz. Sollten sich beschneiden lassen, wir haben noch lesen alles, weil ohne Beschneidung ist man nicht errettet. Und die Gebote halten, die Feiertage halten und bla bla bla. Ne? Das nicht essen, das nicht trinken, das nicht anfassen. So ein Und deswegen schreibt Paulus hier nochmal als Ermutigung, weil das echt anstrengend ist und schwer. So, ne? So, wenn da eine gesunde Gemeinde ist und zu viele Leute reinkommen, die ein anderes Evangelium predigen, so, die Christen wieder beschweren wollen. Und du siehst hier das Resultat von Menschen, die in Gemeinden gerutscht sind, so, wo gesetzliche Brüder sind. Manchmal sind es gar nicht Brüder. Ne? Manche werden zerbrechen da drin, sind total durcheinander, total beschwert, also finden keine Freude mehr im Glauben, am Glauben, ne, finden keine Liebe und keine Barmherzigkeit mehr für ihren Nächsten, weil alles halt so hart ist in ihnen, ne, für sich hart und deswegen auch für andere. Ne. Also im Grunde ist man geistlich asozialer, in meinen Augen. Nicht mehr fähig, miteinander zu sein, sondern man vereinsamt sich. Das macht das Gesetz halt. Ne? Man ist nur noch für sich und alles ist nur noch Gesetz ist halt. Naja, ist egal. So ein totes Wort halt. So ein Hier kommt jetzt Paulus rein und er verteidigt sich erstmal wieder. So ein Wer ist? Ich bin Paulus. Ja. Das war ein Name. Sogar die Dämonen kannten ihn. Ne? So ein, wissen noch die Typen von der Geschichte, so ein, die da dann kommen und total happy sind, so Dämonen austreiben zu können. So, ne? Und jedenfalls denken sie, dass sie es können. Und dann kommen sie in so ein Haus und da ist ein Besessener und sie sagen: Im Namen Jesu Christi, fahre raus! So. Ne? Und der Dämon guckt sie halt nur an. Ja? So. Fängt dann zu lachen wahrscheinlich. So ein, und sagt: Ja, pff. Oder im Namen Jesu Christi und im Namen Paulus. Ne? So, fahr aus. So, und der Dämon sagt halt nur, ja, Jesus kenne ich, Paulus ist mir auch ein Begriff, ne? Aber wer seid ihr denn? Ne? Und dann im Endeffekt gehen sie zusammengeschlagen, haben sie Glück gehabt, ne? Nackig raus. So. Paulus ist ein Begriff. Aber ich mag dieses Herz, und Gott hat dieses Herz an Paulus gegeben. Das hat er nicht von Natur gehabt. Ne? Weil er sagt, ich bin Paulus, ich bin der Sklave Jesu. Das eigentliche Wort hier ist Sklave. Das ist noch weniger als ein Arbeitnehmer. Ein Sklave ist jemand, der gar keine Rechte hat, im Grunde. Es gab Sklaven mit Rechten, es gab eine Begrenzung auf 7 Jahre zum Beispiel oder das und jenes, aber dieses Wort hier für Sklave ist halt dieser Sklave, der nach 7 Jahren gesagt hat, okay, meine Schuld ist bezahlt, aber ich möchte hier bleiben, mein Leben lang. Wo dann der Typ kam, der Herr, der Besitzer dann von den Menschen und zum wurde am, wie nennt man das Ding hier, Torbogen, nicht, Türrahmen, genau, und das Loch reingebohrt, zum, und dann bekam er, glaube ich, einen Ohrring, ne, zum, und das war dann halt, ja, sein Eigentum. Und dieses Wort nimmt hier Paulus und er sagt so, ich will nichts anderes mehr, ich bin nicht mehr mir gehören, ich bin gebrandmarkt. Ich bin, bei mir ist das Zeichen Jesu drauf, ich bin sein gekaufter Sklave. Ich habe mich verkauft. Und Apostel Jesu Christi. So. Wir haben das gelesen von diesen falschen Aposteln. Und auch hier die gesetzlichen Leute, die reinkommen, die sich selbst halt weiden, ne? Die würden sagen, ja, hallo, ich bin der Horst, ne? Und ich bin Apostel Jesu Christi. Ne? Punkt. So, aber David, Paulus hat das gelernt, durch diesen Stachel, ne? Und durch diesen schweren Zeiten, die er hatte, dass er nichts ist. Und dass selbst als Apostel du nicht mehr bist als irgendwas anderes. Ne? Ist nur ein Titel, ist nur ein Amt, das du machst, ist nur ein Platz, in dem du gesetzt bist. So ein Ja. Zum Beispiel Richter. Ja, ich bin Richter. Ja. Entweder ist es für dich eine Berufung und dann bist du halt Richter oder du bist auch nur Mensch, ne? Oder du bist Richter. Ne? So ein, und so war das mit dem Apostel. Wir können unsere Berufung nehmen als Christen und uns diese Berufung nehmen, um uns groß zu machen. in der Welt oder in der Christenheit, oder wir nehmen diesen Titel einfach nur an und tun, was wir tun sollen. Warum uns diese Aufgaben gegeben sind. Vielleicht kennt das auch so Pastoren, die bestimmen, wo die Schafe hingehen, auch im Privaten. Ne? So, und die herrschen über die Gemeinde und regieren dort mit ihrem Titel, den sie von Gott bekommen haben. Ne? Und Paulus war demütiger. Paulus hat gesagt: So, ich bin selbst ein Sklave, ich bin der kleinste Sklave unter Sklaven. So, ne? Gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Paulus kommt hier und wird Titus ein bisschen helfen, mit der Situation klarzukommen, mit den Leuten, die sich über Gott stellen, über diesen neuen Bund, über dieses neue Evangelium, das Jesus gebracht hat, über die Gnade. So ein, ne, und sie kommen in angeblicher Gottesfurcht, ne, in einer Gottesfurcht, die Angst macht. Ne. Hatten wir auch letztens Thema. Ne. Was ist Furcht Gottes? Ist es Angst zu haben vor dem Schöpfer, so dass man sich klein macht und aus Angst heraus liebt und dient, ne? Was in meiner Definition keine Liebe wäre, so keine freiwillige, ne? Oder ist es eine Ehrfurcht, weil man Respekt hat vor dem, der leitet, ne? Weil er so erhaben groß ist, aber trotzdem dürfen wir kommen zum Thron der Gnade, zum Gott der Barmherzigkeit, ne? Zu dem, der Sanftmut und gütig ist, der langsam zu uns kommt, ist. Wir dürfen uns nahen, nicht mit Furcht, weil Furcht ist nicht in der Liebe, Furcht ist nicht in Gott, ne? Sondern wir dürfen uns nahen mit Freimütigkeit. So, da ist keine Angst. Ja. Aber Paulus sagt ja, ich bin ausgesandt, weil ich Erkenntnis habe über die Wahrheit und weil ich sie geben muss. Und diese Wahrheit entspricht der Gottesfurcht. Und das ist echt wichtig, dass wir in der Gottesfurcht wachsen. Das ist die Summe aller Weisheit. Wenn du wirklich weise sein willst, dann bringt dir dein Wissen nicht viel. Das ist nicht Weisheit, sondern Weisheit ist anzuerkennen und zu sehen, wie groß Gott ist und zu sagen, voilà, okay, ich bin's nicht. Weisheit ist Hilfe zu suchen, bei dem der Hilfe geben kann. Weisheit ist, nach Antworten zu fragen, wenn man selbst eine Frage hat. Zu seiner bla bla bla, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und auch da sagt Paulus, eine Ermutigung für Titus. Für mich auch. Titus, vergiss nicht, Gott kann nicht lügen und er hat was verheißen, er hat was versprochen, er hat was gesagt. Deine Berufung steht fest im Herrn. Egal, wie viel Anfechtung kommt. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir, von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unseres Retters. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisungen gegeben habe. Das kann nicht Gottes Wille sein, dass Pastoren ihre Gemeinde verlassen, ohne dass jemand da ist, der fähig ist zu lernen und fähig ist, die Herde zu weiden, und zwar in Gottes Willen. Ne? Passiert oft, Pastoren gehen einfach raus oder was auch passiert ist, die Gemeinden schmeißen ihren Pastor raus. suchen sich einen Hirten, der mehr Spaß bringt. So, ne? Aber Paulus sagte, nee, eine Gemeinde braucht einen Hirten. Ne? Ich habe jetzt und höre das immer öfters, dass Christen sagen, ja, wir brauchen keinen Hirten. So, das ist nicht notwendig, aber das ist, ich weiß nicht, woher man das nimmt, aber die ganze Bibel sagt genau das Gegenteil. Schon allein mit dem Bild, wir sind Schafe. Das sagt schon alles aus. Wir brauchen einen Hirten. Und viele Christen verlassen das Wort gerade und sagen, ja, ich habe ja einen Hirten, ich habe Jesus. Ich habe ja einen Heiligen Geist. Und der weidet mich ja richtig. Und der weiß ja, was ich brauche. Und dann Und er kann auch für mich sorgen, das tut er auch so. Also habe ich ja meinen Hirten. Ja. So steht ja auch in der Bibel irgendwo, wenn Jesus kommt, dann brauchen wir keinen mehr, der uns lehrt, weil der Heilige Geist uns selber lehrt. Ne? Aber das ist Quatsch. Das widerspricht voll der Ordnung Gottes, die er in der Bibel gegeben hat. Warum? Weil er weiß, dass wir es nicht schaffen, auf diesen unsichtbaren Hirten immer wieder zu gucken. Wir brauchen einen sichtbaren Hirten, jemanden, vor dem wir sichtbar Ehrfurcht haben. Brauchen wir alle, ich auch. Jemanden, wo du das Gefühl hast, ich muss mich irgendwie rechtfertigen, obwohl man es vielleicht auch gar nicht muss. Aber jemand, der in dein Leben kommt, ganz laut und dich anpackt, spürbar und sagt so, hey, wie geht's? Geht's dir wirklich gut? Weil irgendwie sieht es gerade nicht so aus. Ne? Oder der kommt in dein Leben und sagt so, bete nochmal drüber. Ne? Oder jemand, der kommt und sagt so, hey, das schaffst du. Ne? Wir brauchen das untereinander, aber wir brauchen das auch. Wir brauchen jemanden, der vorangeht und ein Beweis ist für das, wo man selber lernen möchte. Ne? Was nützt mir jemand, der nicht an Gott glaubt und ihm nicht vertraut, auch mir davon erzählt, ne? Aber selbst kein Beweis, dem würde ich nicht folgen, weil ich will Früchte sehen und Taten. Ich will sichtbar sehen, dass Gott wirklich das verspricht und das hält und das wirkt. Ne? Und dafür ist die Leitung da. Und Paulus sagt hier, ihr braucht Leitung. Ihr braucht Hirten. Und das ist nicht unbedingt der Pastor, sondern das sind doch wie hier die Ältesten. Das sind Hirten in der Gemeinde. Das sind Leute, die reif sind, die Gemeinde als Last in ihrem Herzen haben, die ihr Leben geben, weil sie nicht anders können, damit es den anderen besser geht. Die Fürbitte tun, die im Wort, ja, die halt in die Gemeinde kommen mit ihrem Korb Brot und Fisch. Ja. Die schöpfen und Wasser mitbringen. Leute, die Gemeinde tragen, ist super wichtig. Ja. Schade, dass wir gerade keine Ältesten hier haben. Es tut gut. Ne. Paulus sagt ja, setze Älteste ein. Bleib da so lange, bis die Leute reif sind oder bis Gott einen Pastor oder einen Ältesten schickt. Aber lass die Gemeinde bloß nicht verwaist da. Weil die Wölfe kommen. Und das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass die Christen, die zur Gemeinde kommen, geistlich unreifer sind oder nicht so weit. Hier waren Leute in der Gemeinde, die um einiges reifer waren als ich. Ne? Sind doch jetzt zum Teil. Das hat nichts damit zu tun, wie heilig man ist oder wie gottesfürchtig. Ne? Es hat einfach nur was damit zu tun, Gott beruft und erwählt einfach zum Schutz aller. Ne? Wir brauchen jemanden, unter dem wir uns auch demütigen. Und demütigen tue ich mich, indem ich folge. Ne? Und der Pastor hat es echt am schwersten, glaube ich, wenn ich mal ein bisschen heulen darf. Weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch handelt Dinge anders, hat andere Ansichten, funktioniert anders, ne? Wie wir letztens Thema hatten, Kopfmensch, Bauchmensch, wird anders geschult und gelehrt um Gottes Wort mit anderen Schwerpunkten. Aber ein Hirte muss halt vorangehen und leiten in die Richtung, die Gott ihm zeigt. Und da sind halt individuelle Menschen, die halt oft denken, ich würde das aber anders machen oder ich weiß es aber besser. Ich kenne da einen viel besseren Ansatzweg. Ja. Da bedarf es Demut zu sagen, aber ja, ich unterordne mich dem so, und folge einfach auch, wenn ich es vielleicht besser oder anders machen würde. Ja. Warum? Weil der Hirte kann es nicht allen gerecht machen. Wie soll das gehen? Der Hirte kann nur selber seinen Hirten anrufen, weil das der Kopf der Gemeinde ist und sagen, okay, geh du voraus und ich folge und hoffe, dass die Gemeinde auch folgt. So, ne. Es geht nicht darum, dass wir uns verwirklichen, sondern es geht darum, dass wir in der Ordnung sind und gehorsam sind, in der Gottesfurcht, ne? Und in der Ehrfurcht untereinander auch. Paulus sagt, das ist wichtig, Titus. Mach das, konzentrier dich drauf. Wenn einer untadlich ist, und jetzt kommt so eine Liste, wie wir es im Korintherbrief schon hatten, was muss ein Mann Gottes haben, um überhaupt so eine Verantwortung zu kriegen? Und dass er im Überleben andere Einfluss hat. Ne? Wenn einer untadlich ist, ist der erste Punkt. Und das bedeutet, dass das hinkriegt, sein Leben im Griff hat und sauber läuft. Dass da nichts ist in der äußerlich, in der Öffentlichkeit oder in der Gemeinde, wo man sagt, so, Gott, hast du das schon wieder gesehen, Sohn, oder hast du das schon wieder gehört, oder ein schlechtes Zeugnis. Darf ein Ältester nicht haben. Es ist lustig, wenn du guckst in Timotheus, da sind doch fast die gleiche Liste, so ähnlich für die Diakone. Ne? Also trifft das, was wir heute lesen, auch für die Diakone ein. Das sind eigentlich die, die dafür sorgen, dass alles sauber ist, dass die Leute bedient werden, dass Essen da ist, dass Klopapier hängt, dass was auch immer. Ne? Das sind die, die praktisch dienen. Ja, und selbst da will Gott, dass die, die der Gemeinde vorstehen, ob im praktischen Dienst oder im geistlichen Dienst, dass die untadlich sind, sauber, einfach reif genug, ihr Leben zu handeln. Ja. Weil, du siehst es ja, ich war einmal in einem Restaurant, also Restaurant, das war eher so eine Bude, aber ist egal, aber der da sauber gemacht hat und bedient hat und so, der war dreckig und alkoholisiert stark, ne, und sah halt so aus, als ob er schon zu lange Alkohol trinkt. Und ich habe mich echt unwohl gefühlt im Restaurant, ne, weil selbst wenn das vielleicht ein sauberer, lustiger Typ ist oder so, ich dachte so, ich will nicht die Küche sehen. Also, weißt du, es ist einfach der öffentlich dort dient oder macht, wie in der Gemeinde, der vertritt auch irgendwie das Bild der Gemeinde. Ne? So, wenn jemand Fremdes hier reinkommt und hier ist dreckig und hier liegt Zeug rum und altes Geschirr und benutzte Servietten oder sonst irgendwas, was ja normal ist, aber wenn jemand Fremdes hier reinkommt und das sieht so aus hier, dann ist es mir peinlich, weil so ist, das sind halt wir dann. Ne? So, und so sagt, ist es wichtig, dass man nicht jeden einfach reinstellt, einfach nur damit er einen Dienst besetzt ist. Ich denke, es ist besser, überhaupt auf den Dienst zu verzichten, wenn keiner da ist, der den machen kann. Ne? So, und dann ist es nicht wichtig gerade und nicht dran für die Gemeinde. Ne? Aber alles soll zur Ehre Gottes gedienen. So, na, machen wir weiter. Ich komme doch nicht so weit, wie ich dachte heute. Mann einer Frau. Ja, wissen wir auch alle, das bedeutet nicht, dass der verheiratet sein muss. Auch wenn ich denke, dass es mancher besser wäre, gerade im Umgang auch mit Frauen und bla. Ne? Aber es bedeutet einfach nur keine Polygamie. Sondern untergeordnet. Ich meine, für uns Deutsche ist das jetzt kein großes Thema, denke ich. Ne? Also bei der Masse gesehen ist es kein großes Thema jetzt, ne, unter Christen, sondern, aber in der Kultur damals war das schon Thema. Ne? Du konntest auch eine Nebenfrau haben. So. Und treue Kinder, über die keine Klage wegen Ausschweifung und oder Aufsässigkeit vorliegt. Ja, also ich bin hier fehl am Platz, ich sollte jetzt aufstehen und gehen. So. Ist unmöglich. Keine Ahnung, das ist einfach unmöglich. So, ne? Aber ich denke, dass die Kinder nie ausschweifen oder nie aufsässig sind, ist einfach unmöglich. Das kann nicht damit gemeint sein, sondern es bedeutet einfach, kennt ihr vielleicht Pastorenkinder? Ich habe ein paar kennengelernt schon. So, ne? Keine Ahnung warum, aber manche sind sehr ausschweifend, so ein und sehr aufsässig. Ne? So ein, aber es bedeutet einfach nur, der muss fähig sein, seine Familie zu leiten in Jesus. Der muss auch zu Hause Jesus leben und da muss auch zu Hause Jesus sein, der muss auch zu Hause untadlich sein und heilig. Ne? Vor seiner Frau und vor seinen Kindern. Er muss jemand sein, der sein Zuhause, seine Familie tragen kann. So dass Jesus auch dort wächst. Ne? Und nicht nur unter Christen. Ne? Vers 7. Denn ein Aufseher muss untadlich sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigenmächtig. Also niemand, der sich selbst weidet, niemand, der für sich selbst baut, niemand, der seinen Titel nimmt, um Ruhm zu haben. Kenne ich auch einige. Ne? Ja, hallo. Ich bin der Älteste hier von dieser Gemeinde. Wer bist du? So ein, ne? Ja, ich bin der Stefan. Grüß dich. So ein, ne? Niemand, der kommt und Geld nimmt für sich. So ein, ne? Wird ja auch noch später gesagt. So, dass die hier reinkommen, sind in eine Gemeinde, das getan haben, um Geld zu kriegen. So, um sich selbst zu bereichern. Ja. Also niemand, der an sich denkt, sondern jemand, der wirklich die Liebe schon gelernt hat. Die Liebe zu leben, also das sich selbst zurückzustellen, um anderen zu dienen. Ne? Nicht jähzornig. Also niemand, der gleich ausrastet. Ne? Oder jähzorn, was ist jähzorn? Ja, genau, danke, das ist besser. So ein, nicht jemand, der immer wieder alles rausholt, nicht, und sich recht hält. Ne? Manchmal rächt man sich ja auch gar nicht so direkt an der Person, sondern an der Person, wenn man mit anderen Personen über die Person redet. Ne? So ein, man ist zornig und bitter und man tötet diese Person bei jemand anderem, ne, im Kopf. So ein, jemand, der sich im Griff hat, jemand, der versucht, Frieden mit allen zu halten. Und manchmal geht das nicht. Manchmal nerven Menschen. Manche Menschen kann man einfach nicht mögen. Müssen wir auch nicht. Die müssen wir halt erdulden und ertragen. Aber wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag nichts. Nicht der Trunkenheit ergeben. Also niemand, der die ganze Zeit besoffen ist oder eine Fahne hat. So. Nicht jemand, der im Grunde bedeutet, ist der Grund, denke ich, so ein jemand, der mit der Realität klarkommt. So ein, der mit seinem Hier und Jetzt, mit seinen Problemen und Gefühlen, mit sich selbst und mit allen anderen im Reinen ist und einfach da durchgeht, und zwar mit Gott. So ein, der es nicht braucht, sich abzulenken, um zu verdrängen oder zu vergessen. Ja. Wo waren wir?
Nicht gewalttätig.
Ja, nicht gewalttätig. Ja. So, niemand, der gleich zuschlägt, so, weil man mal kritisiert oder so, ne? So, oder der sagt, du hast es schon wieder getan, du schlechtes Kind. So, ne? Sondern niemand, der ruhig ist, jemand, der freundlich ist, jemand, der seine Wut und Aggression, die jeder Mensch manchmal hat, so unter Kontrolle hat. So, jemand, der seine Probleme nicht löst, indem er andere verletzt. Ne? Nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Jemand, der, es muss jemand sein, der sich nicht selbst weidet, sondern der sagt, so Gott sorgt, so oder so, ich werde jetzt Gottes Namen oder die Gemeinde nicht ausnutzen dafür. Ne? Sondern der gastfreundlich ist. Also nicht jemand, der sich selbst ein schönes Haus haben möchte und ein schönes Auto und eine teuer angezogene Frau und die neuesten Boots und was auch immer, sondern jemand, der seine Tür öffnet für einen Fremden. Gastfreundschaft bedeutet auch freundlich zu Fremden. Jemand, der, das bedeutet nicht nur jemand, der seine Wohnungstür öffnet und sagt, so kannst jetzt hier heute schlafen oder eine Woche, sondern Gastfreundschaft ist, wenn du freundlich bist zu Fremden. So, wenn du dich gerne investierst, wenn, heute wurde ich gefragt, ist es, ich will es jetzt nicht Sünde nennen, kann es sein, dass es nicht Gottes Wille ist, dass wir als Gemeinde hier einen Kaffee aufmachen. Ne? So ein, auch wir sind gastfreundlich, freundlich zu Fremden. Wir laden gerne ein und die können sich gerne setzen, können gerne von unseren Mitteln, die wir haben, nehmen, ohne zu bezahlen. Ne? Und so ist es in allem. So, es muss jemand sein. So, es muss jemand sein, der sich gerne investiert in andere, mit seinem Besitz. Bla bla bla, das Gute liebend. Also jemand, der die Augen auf das Gute hat. Der das Gute mehr liebt, als das Böse hasst. So ein. Und ich kenne das. Ne, diese Menschen, die immer auf das, dieses Böse so lieben. Also die lieben nicht das Böse, die hassen es, aber trotzdem scheint es so, dass sie verliebt sind, weil sie nur auf das Böse gucken. Ne? Also nur auf kritisieren, nur auf Punkte gucken, die nicht stimmen, nur auf Punkte gucken, die Christen falsch machen. Irgendwie haben sie nur das Böse vor Augen und das Böse im Kopf und man hört kaum das Gute, das ja eigentlich Jesus gebracht hat, die gute Botschaft. Ne? Die im Grunde predigen sie für den Teufel, wenn du so willst, weil sie nur das weitergeben, was falsch läuft. Das hilft niemandem, das erbaut niemanden, das bringt nur Frust und Zerstörung und Durcheinander, so ein Chaos. Ein Ältester muss jemand sein, der das Gute bringt. Jemand, der fähig ist, das Böse zu erkennen, aber der das Böse wegtut und das Gute nimmt. Ja. Was nützt mir jemand, der mir predigt, wie böse der Teufel ist? Oder wie böse die Sekte ist? Oder wie böse die Theologie ist? Oder wie böse das und das ist? Und das bringt mir gar nichts für meinen Glauben. So ein, kannst du dich hinsetzen? Das macht mich echt irre. Danke. Ein Ältester muss jemand sein, der guckt, okay, was kann ich bringen zur Erbauung? Was erbaut? Was heilt? Ja. Weil die Dunkelheit müssen wir nicht predigen. Die Dunkelheit müssen wir auch nicht verstehen oder erkennen, sondern das Gute und das Licht sollen wir erkennen und verstehen und predigen. Das ist das, was heilt und was rettet und was einen Unterschied macht. Die Wahrheit Gottes Wortes, dieses zweischneidige Schwert, das trennt. Da brauche ich nicht Dunkelheit dazu. Ich rede einfach die Wahrheit und die zerschneidet. Und zeigt, was weltliches und was göttliches. Besonnen. Muss jemand sein, der reif genug ist, zuerst zu denken und dann zu handeln. Ne? Der zuerst denkt, bevor er spricht. Jemand, der sich auch sein Bla, Bla, Bla und seinen Gedanken kontrolliert, vor Gott bringt, vor sich selbst bringt, reflektiert, erstmal nachdenkt und sagt so, was wäre jetzt hier wichtig? Jemand, der, wenn ein Gespräch ist, ne, du kennst das, ein Bruder oder eine Schwester kommt zu dir und sagt, braucht mal einen Rat oder Hilfe. Ne? Und besonnen bist du dann, wenn du nicht gleich anfängst zu reden, was du alles schon über das Thema gelernt hast, oder erfahren hast, sondern besonnen bist du, wenn du dann innehältst kurz und sagst so, Herr, gib mir, was ich reden soll. Weil manchmal ist es nicht gut, Dinge zu hören, selbst wenn sie richtig sind. Manchmal bringt es nur noch mehr Durcheinander und noch mehr Druck. Also es ist nicht weise, alles zu sagen, was ich über ein Thema weiß, weil es einfach zu viel ist. Manchmal ist es wichtig, erstmal diese Milch, ne? Erstmal ein bisschen was zu haben, um das zu verstehen, damit man aufbauen kann. Ne? Es ist wie ein Evangelium. Manche Christen halten es für falsch, dass man nicht sofort das Evangelium sagt, ne, Calvinisten zum Beispiel, und dann geht man weiter, wenn sie nicht glauben. So, ne. Ich habe das anders gelernt. Bei manchen ist es dran, du gibst das Evangelium, Punkt, und gehst weiter. Ne. Aber so wie hier im Café ist es eher, du gibst ein Stückchen und derjenige geht und hat Fragen über das Stückchen, das er hat, ne, und kommt wieder mit neuen Fragen. Ich muss nicht alles sofort auf den Platz hauen. Und ich bin dankbar, dass Gott so ist. Ne. Wir sollen besonnen sein, auch mit der Wahrheit. Wäre er nicht besonnen, würde er gleich alles rausplauzen, ne, da wäre ich zermatscht. Ich wäre Mus. Wenn er mir jede Sünde gleichzeitig zeigt, die ich tue, jeden falschen Gedanken, jede falsche Motivation, die ich hatte für irgendwas, so, wer bin ich denn dann? Dann bin ich, da komme ich doch nie wieder hoch. Ne? Nee, er macht das Stück für Stück. Und so werden wir Stück für Stück geheiligt. Es geht noch weiter. So viele Buchstaben. Warte. Acht, danke. Genau, gerecht. Jemand, der die Wahrheit sucht, auch in seinem Handeln und Umgang mit anderen. Ganz wichtig. Wenn ich gerecht rede, dann habe ich vorher erstmal die Wahrheit gesucht, um überhaupt zu richten. Da ist Richten mit drin, gerecht, ein Urteil sprechen oder so. Und das ist auch eine Sache, wo ich auch sehr darauf achte. Wie geht jemand mit anderen um, auch mit Schwachheiten. Ja. Weil manchmal ist es ungerecht, wenn man das Recht spricht. Macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber mir fällt jetzt auch gerade kein Beispiel ein. Aber es ist ständig so, dass ich merke, dass ich auch schaden kann, wenn ich die Wahrheit sage. Mir fällt nur ein Bild dazu ein. Zum Beispiel ist da der Typ, und da steht neben Jesus, ne? Da ist er, so ein, und da war ein anderer Typ, so ein, und der guckt den Bruder an und sagt, das gefällt mir nicht an dir und das ist scheiße und das ist nicht gut und guck mal da und so, was du, und bist, wer bist denn du? Hier ist Jesus, so, ne? Sünder. Und dann klopft Jesus halt so auf die Schulter und sagt so, hey Uwe, grüß dich, sag mal, was guckst du nur auf diesen Splitter da? Na, guck doch mal selber, wie das aussieht und so, ne? So, ja, aber Vorsicht, ja, du haust mir gerade einen Balken fast vors Gesicht, so. Guck erstmal auf den Balken, der aus deinem Auge rauskommt. Wenn du schaffst, ihn rauszuziehen und der verschwunden ist, dann bist du auch fähig, klar zu sehen, gerecht zu sehen, um den Splitter rauszuziehen aus dem Bruder, aus dem Auge von deinem Bruder. Ne? Es muss jemand sein, der, naja, ihr wisst schon, so weiter geht's. Heilig. Auch eine wichtige Sache. Und da ist wieder die Frage, was ist denn heilig? Ja. Und da haben alle Christen ihre eigene Definition für, wie sie das Wort füllen. So ein, aber für mich ist heilig jemand, der absolut in Gott befunden ist. Weil was anderes ist für mich in meinen Augen nicht heilig. Jemand, der immer wieder, wo Jesus immer wieder das Zeugnis ist. Wo Jesus immer wieder durchkommt. Jemand, der wirklich weiß, wer er ist, aber sagt so, aber du wirke durch mich. Das ist heilig. Wenn ich Jesus höre und sehe, dann ist es heilig. Weil er ist mein, er heiligt uns. Ja. Nur durch ihn sind wir geheiligt und Heilige Gottes. So, aber das muss jeder für sich selber ausmachen. Beherrscht. So, auch sehr wichtig. Jemand, der Disziplin hat. Und Paulus sagt, wir sollen das lernen, diszipliniert zu sein, uns selbst zu beherrschen. Ist auch ein Teil der Liebe. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. Für mich auch super wichtig. Jemand, dessen Grundlage in der Entscheidung Gottes Wortes und nicht das theologische Buch von Franz Peter Josef. Auf den gibt's nicht. So ein, ne? So ein, sondern jemand, der seinen Rat und seine Antworten sucht in dem, was Gott gegeben hat. Weil die Bibel ist zuverlässig, durch alle Zeitalter durch. So ein, wie es der Lehre entspricht. Damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die widersprechenden zu überführen. Und auch da sagt Paulus, such dir keinen Großschwätzer, niemanden, der viel diskutiert. Brauche ich nicht. Sondern bringt nur noch mehr Verwirrung. Sondern es muss jemand sein, der mit der Bibel antworten kann, um Satan zum Schweigen zu bringen. Und es muss jemand sein, der das Schwert benutzen kann, der fähig ist zum ordentlichen Kampf. Damit was erbaut wird und gesäubert wird. Diese widerspenstigen, dass diese Eiter rausgeht aus demjenigen oder der Gemeinde und die Ermahnung, dass das, was abhält, näher und gesund zu werden, näher zu kommen zu Gott, abgeschnitten wird. Jemand, der reinkommt und so kämpft, wie Jesus gekämpft hat. Und er hat es uns ja vorgemacht in der Wüste. Als der Feind kam, und zwar mit Gottes Wort, ne, Satan, uns verdreht hat oder anwenden wollte, um Jesus wegzubringen. Jesus hat gekontert mit der Wahrheit und da war noch nicht mal mehr Diskussion da. Ich denke, Satan wäre bestimmt bereit gewesen zu diskutieren und zu verhandeln. Ne. Aber Jesus kämpft so nicht und auch wir sollten nicht so kämpfen. Er kam zu Satan und er hat einfach nur gesagt, was Phase ist. Und dann ist er gegangen. Ne. Genauso muss der Älteste sein, es muss jemand sein, der Vertrauen hat, dass Gott wirkt und die Wahrheit seine Arbeit tut. Eine gesunde Lehre muss er haben. Muss fähig sein zu ermahnen und zu überführen mit der Wahrheit. Also ein Mann voll Heiligen Geist. Ausgestreckt nach Gott. Ein Vorbild im Wandel. Jemand, bei dem man weiß und sieht so, ich beobachte den seit Jahren und Jesus geht voran. Ne? So ein schwer zu finden. Und das Krasse ist halt, auch die Diakone, ne, sollten so sein. Also im Grunde, wen kann man denn dann überhaupt für die Gemeinde benutzen? Also mich nicht, der hier sitzt. Und euch, so wie ich euch kennengelernt habe, auch nicht wirklich. Ne? Oder vielleicht doch. Die Liste hier ist einfach nur, keiner von uns schafft diese Gesetze oder dieses hundertprozentige. Ne? Aber das müssen einfach Charakterzüge sein, die sichtbar sind, die Gott schon geformt hat und geprägt hat. Weil wir alle lernen. Ne? Und wenn ich 50 bin und immer noch Pastor sein sollte, dann werde ich auch da noch sitzen und lernen. Ne? In dieses Bild reinzukommen, das Jesus ähnlicher zu werden. Ne? Und wir werden nie aufhören zu lernen. So, aber jemand, der Verantwortung übernimmt in der Gemeinde, muss gesund sein im Glauben. Ne? Und ein Jünger Jesus sein, immer mehr wachsen wollen in seine Richtung, so fähig sein, immer mehr zu tragen. Von daher, lass uns beten. Ja, ja, wenn ich sowas lese, dann ist es für mich auch immer wieder so ein Hammer, weil du das auch von mir verlangst und erwartest und ich manchen Erwartungen einfach nicht immer gerecht werden kann. Ja, und, aber ich danke, dass du nicht aufhörst, dass du uns veränderst immer mehr und dass du uns immer mehr zu deinem Bild machst, weil es wirklich gut tut, auch anderen. Und, ja, und ich bitte dich, dass du mehr und mehr Menschen ausrüstest, in deinen Dienst zu treten, immer mehr Menschen weiter ausrüstest, um anderen dienen zu wollen und geben zu können. Ja, so dass wir alle untereinander getragen werden. Ich bitte dich um Demut, dass wir vertrauen und folgen in dem, wo du uns reinsetzt, Herr, und reingesetzt hast. Und manchmal ist es schwer zu folgen, Menschen zu folgen, Menschen zu vertrauen, sich selbst zurückzustellen und zu sagen, aber ich vertraue in deine Ordnung, die du gibst. Ich bitte dich auch da um Freiheit und um Demut, dass wir gesund werden können. Und du bist ein wunderbarer Hirte. So. Ich danke dir, dass du so viel offenbarst in deinem Wort, dass ich lernen kann, was es heißt, ein guter Hirte zu sein. Denn du bist der Beste. Und ich danke dir, dass wir nie allein sind, auch wenn wir mal nicht in der Gemeinschaft sind oder ohne Gemeinde eine Zeit lang sind, dass wir trotzdem immer einen Hirten haben, der gut auf uns aufpasst und uns leitet und weidet und ja, uns zum guten Wasser bringt. Ja. Aber auch ich habe meine Hirten über mir und meine menschlichen Hirten und wie du dahingestellt hast, um auf mich aufzupassen und auch ja, mich zu ermahnen. Und dafür danke ich dir auch, ja, dass ich nicht einfach frei was machen kann, sondern dass auch ich mich verantworten muss. Das tut gut zu wissen. Das hilft mir, dass ich nicht frei drehe in irgendeine Richtung. Also, gib auch den Hirten Weisheit. Du weißt, was die Gemeinde braucht, ja. Und ich wünsche mir immer mehr Älteste, aber ja, du weißt, was gerade dran ist. Von daher vertraue ich da drin und freue mich an dem, was hier ist. Bitte segne uns mit deinem Geist, dass wir nicht aufgeben, sondern vorangehen. Amen.